Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Herzlich willkommen zu Glauben und Geschichten. In den Ebenen Moabs, am Jordan, kurz bevor das Volk Israel in das Land Kanaan einzieht, wendet sich Mose noch einmal an das Volk. Und wir? Wir sind mittendrin und hören Mose zu, was er zu sagen hat. Und zwar 5. Mose, Kapitel 11 und dort ab Vers 8, da haben wir beim letzten Mal aufgehört und dort beginnen wir und hören, was sagt Mose dem Volk. So haltet das ganze Gebot, das ich dir heute befehle, damit ihr stark seid und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, in das ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen. Und damit ihr eure Tage verlängert in dem Land, von dem der Herr euren Vätern geschworen hat, es ihnen und ihren Nachkommen zu geben. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Mose fährt fort in den letzten zwei Episoden oder in den letzten zwei Abschnitten seiner Rede, die wir gemeinsam gelesen haben oder bei dem, was er gesprochen hat und dem wir zugehört haben, macht Mose deutlich, dass das Volk nicht wegen seiner Gerechtigkeit und nicht wegen seiner Aufrichtigkeit in das Land Kanaan einzieht, sondern weil Gott es in das Land einführt, weil Gott sich dafür entschieden hat, sein Wort aufrechtzuerhalten, weil Gott ihnen gnädig und barmherzig gegenüber ist. Und er erinnert sie jetzt nochmal und fängt wieder an und sagt, damit ihr stark seid und dieses Land in Besitz nehmt, deswegen ist es entscheidend, dass ihr dieses ganze Gebot auch tut, dass ihr dem folgt, damit es euch gut geht, damit ihr eure Tage verlängert, damit ihr es endlich schafft, in dieses Land hineinzukommen, auf das eure Väter hingehofft und hingelebt haben. Vers 10. Denn das Land, in das du kommst, um es in Besitz zu nehmen, ist nicht wie das Land Ägypten, von wo wir ausgezogen seid, wo du deine Saat sätest und mit deinem Fuß wässertest wie einen Gemüsegarten, sondern das Land, in das ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen, ist ein Land mit Bergen und Tälern. Vom Regen des Himmels trinkt es Wasser. Ein Land, auf das der Herr, dein Gott, Acht hat. Beständig sind die Augen des Herrn, deines Gottes, darauf gerichtet, vom Anfang des Jahres bis zum Ende des Jahres. Mose macht hier nochmal so einen Vergleich. Es ist ein ganz anderes Land wie Ägypten. Ganz Ägypten lebte vom Nil. Und links und rechts vom Nil wurden Gärten, Gemüsegärten angelegt. Diese Gemüsegärten zu bewässern mit Kanalsystemen, da kommt so diese Andeutung so, ja, mit deinem Fuß es wässertest. Also indem sie Kanalanlagen anlegten und dann die Kanäle und das Wasser dementsprechend lenkten, sodass die Felder bewässert werden. Bei dem Land, wo sie jetzt hineinziehen, bei dem Land wird es anders sein. Dieses Land tränkt sich oder wird getränkt oder trinkt das Wasser, das vom Himmel kommt. Es braucht Regen. Aber Gott hat Acht auf diesen Regen. Das ist die Botschaft, die Mose nochmal dem Volk hier mitgibt. Gott hat Acht auf dieses Land und Gott wird Regen schenken. Vers 13. Und es wird geschehen, wenn ihr genau auf meine Gebote hört, die ich euch heute gebiete, den Herrn, euren Gott, zu lieben und ihm zu dienen mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele, dann gebe ich den Regen eures Landes zu seiner Zeit, den Frühregen und den Spätregen, damit du dein Getreide und deinen Most und dein Öl einsammelst. Und ich werde für dein Vieh Kraut auf dem Feld geben und du wirst essen und satt werden. Hütet euch, dass euer Herz sich nicht betören lässt. Und ihr abweicht und anderen Göttern dient und euch vor ihnen niederwerft und der Zorn des Herrn gegen euch entbrennt und er den Himmel verschließt, dass es keinen Regen gibt und der Erdboden seinen Ertrag nicht bringt und ihr bald aus dem guten Land weggerafft werdet, das der Herr euch gibt. Wenn man den Text so liest und als ich so die, Mose zuhörte oder den Text oder seine aufgeschriebene Rede hier so las, für einen kurzen Augenblick so verschwand es für mich, wer jetzt eigentlich spricht. Spricht Mose, spricht Gott zu dem Volk? Nochmal Vers 13. Und es wird geschehen, wenn ihr genau auf meine Gebote hört, die ich euch heute gebiete, da weiß man es noch nicht so genau. Ist es jetzt Mose oder ist es Gott? Denn Mose hat ja durchaus immer wieder auch gesagt, hört auf die Gebote, die ich euch heute gebe. Aber sind es jetzt denn seine Gebote? Oder sind es jetzt Gottes Gebote? Spricht jetzt Gott, spricht Mose? Ja, die ich euch heute gebiete, zweiter Teil, Vers 13, den Herrn, euren Gott zu lieben und ihm zu dienen mit eurem ganzen Herzen, mit eurer ganzen Seele, da habe ich eher so das Gefühl, Mose spricht jetzt. Ja, denn er weist sie auf Gott hin, auf ihren Gott hin. Vers 14, dann gebe ich den Regen eures Landes zu seiner Zeit, den Frühregen und den Spätregen. Da dachte ich mir, Moment, aber das ist jetzt etwas, was Mose nicht wirklich geben kann. Er kann keinen Regen geben. Schon gar nicht mehr, wenn er nicht mit dem Volk in das Land Kanaan einzieht, weil er im Moab bleiben wird und auch dort sterben wird. Erst recht kann er dann nicht in der Zukunft dem Volk Israel in dem Land Kanaan Regen geben. Also spricht jetzt dann auf einmal dann doch Gott? Und ich werde für dein Vieh Kraut auf dem Feld geben und du wirst essen und satt werden. Das ist etwas, was Mose in der Tat nicht geben kann. Aber es findet dann wohl so eine Überblendung statt zwischen den Worten von Mose und zwischen den Worten Gottes, die hier eigentlich so eins werden. Ja, und dann Vers 16, hütet euch, dass euer Herz sich ja nicht betören lässt und ihr nicht abweicht und anderen Göttern dient. Also, und euch vor ihnen niederwerft. Das könnte jetzt wieder Mose sein, der das Volk erinnert. Oder doch Gott, der aber so entfernt von sich spricht, so, bitte wendet euch nicht an andere Götter. Oder hätte er auch sagen können, wendet euch nicht ab von mir. Vers 18, und ihr sollt diese meine Worte auf euer Herz und auf eure Seele legen. Wird auch für mich jetzt gerade nicht so ganz klar, wer redet denn hier, Mose oder Gott? Und sie als Zeichen auf eure Hand binden. Und sie sollen als Merkzeichen zwischen euren Augen sein. Und ihr sollt sie euren Kindern lehren, indem ihr davon redet, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf deinem Weg gehst und wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben, damit eure Tage und die Tage eurer Kinder zahlreich werden in dem Land, von dem der Herr euren Göttern geschworen hat, es ihnen zu geben, wie die Tage des Himmels über der Erde. Das sind eigentlich Worte, die Mose schon mal gesagt hat oder die schon mal in seiner Rede vorkommen. Deswegen finde ich es so gut, dass das alles aufgeschrieben ist, denn das, was ja gesagt wird, wenn es nur einmal gesagt wird, dann verliert es sich. Man kann es nicht nochmal nachlesen. 5. Mose Kapitel 6. Das sind ja so ganz berühmte oder auch besondere Worte, die Mose hier nochmal an das Volk richtet. Er sagt, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Und du sollst davon reden. Und da kommt's jetzt. Wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie als Zeichen an deine Hand binden. Und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein, bei deinem Tun, bei deinem Denken, an dem, was du baust, an deinem Haus, wenn du gehst, wenn du aufstehst, wenn du dich niederlegst, sprich darüber. Denn sonst wird Geschichte einfach unsichtbar werden oder verloren gehen. Und es war etwas, was wir in der letzten Episode nochmal so erfasst haben, so wenn wir keine Geschichte haben und die Geschichte vergessen, dann haben wir eigentlich auch keine Zukunft oder haben wir eine sehr, sehr unklare, diffuse und auch unberechenbare Zukunft. Weil wenn wir nicht wissen, woher wir kommen, dann wissen wir auch nicht, wohin wir gehen. Es ist ganz, ganz, ganz einfach und es kommt auch hier ganz, ganz stark bei dem, was Mose dem Volk sagt, durch. Sprich darüber. Erzähl es deinen Kindern. Nimm sie mit hinein in diese Geschichte. Es wird nicht selbstverständlich sein. denk daran, wer Gott ist. Häng ihm an. Häng ihm an. Vers 22. Denn wenn ihr dieses ganze Gebot, das ich euch zu tun gebiete, treu haltet, indem ihr den Herrn, euren Gott, liebt, auf all seinen Wegen geht und ihm anhängt, dann wird der Herr all diese Nationen vor euch vertreiben. Und ihr werdet Nationen vertreiben, größer und stärker als ihr. Jeder Ort, auf den ihr eure Fußsohle setzt, wird euch gehören. Von der Wüste und dem Libanon und vom Strom, dem Strom Euphrat an, bis an das westliche Meer wird euer Gebiet sein. Kein Mensch wird vor euch bestehen. Schrecken vor euch und Furcht vor euch wird der Herr, euer Gott, auf das ganze Land legen, das ihr betreten werdet, wie er zu euch geredet hat. Wenn sie sich nicht an Gott binden, dann wird das nicht geschehen. Wenn sie sich an Gott binden und an ihn hängen, dann wird das geschehen. Offensichtlich ist da eine Verbindung da. Deswegen Moses Versuch, immer wieder zu sagen, vergiss deinen Gott nicht. Wende dich nicht anderen Göttern zu. Wenn ich jetzt dieses Wort auf mich anwende oder auf uns anwende heute, dann würde es lauten, denk daran, dass es einen Gott gibt. Das ist etwas, womit wir in unserer Gesellschaft ringen, mit diesen Fragestellungen. Gibt es einen Gott oder gibt es ihn nicht? Oder mit der Vorstellung, dass viele Menschen sich gar nicht dafür interessieren, ob es diesen Gott gibt oder nicht. Aber offensichtlich legt Mose hier dem Volk nahe, dass das Gelingen ihrer Wege hängt ganz stark mit ihrer Verbindung zu Gott zusammen. Und wir können natürlich als moderne Menschen sagen, ach, was interessiert uns das? Das funktioniert doch auch ohne Gott. Vielleicht sogar viel besser als mit ihm. Aber Mose, wenn ich jetzt in diese Geschichten hineingehe, und das, was er dem Volk sagt, wird deutlich, nein, es hängt ganz, ganz, ganz stark davon ab, dass das Volk sich an Gott verbindet. Denn wenn ihr dieses ganze Gebot, Vers 22 nochmal, das ich euch zu tun gebiete, treu haltet, indem ihr den Herrn, euren Gott, liebt, ja, es geht schon um Liebe, es geht um eine Beziehung, es geht um Nähe, es geht um Vertrautheit, auf all seinen Wegen geht und ihm anhängt, dann. Vers 26, siehe, ich lege euch heute Segen und Fluch vor. Ist auch etwas, was wir schon mal auch erlebt haben, und zwar im dritten Mose. Dritter Mose, da kommt dieses Thema Segen und Fluch schon einmal vor. Dritter Mose, Kapitel 26, wo Mose das Volk so mitnimmt oder Gott das Volk mitnimmt in diesen Gedanken des Segen und des Fluches. Den Segen, wenn ihr den Geboten des Herrn eures Gottes gehorcht, die ich euch heute gebiete, und den Fluch, wenn ihr den Geboten des Herrn eures Gottes nicht gehorcht und von dem Weg, den ich euch heute gebiete, abweicht, um anderen Göttern nachzulaufen, die ihr nicht kennt. Das heißt, wenn ihr einfach andere Wege geht, von eurem Gott euch abwendet und von dem Weg, den er geht und den ihr mit ihm gehen würdet, hin zu anderen Göttern, die eben andere Wege gehen, die anders leben, die eine andere Lebensweise den Menschen nahelegen. Und das führt eben nicht zum Leben, sondern führt zum Tod. Oder nicht zum Segen, sondern zum Fluch. Vers 29, und es soll geschehen, wenn der Herr, dein Gott, dich in das Land bringt, in das du kommst, um es in Besitz zu nehmen, dann sollst du den Segen auf dem Berg Gerazim erteilen und den Fluch auf dem Berg Ebal. Sind sie nicht jenseits des Jordan, hinter dem Weg gegen Sonnenuntergang, im Land der Kanaaniter, die in der Ebene wohnen, Gilgal gegenüber, bei den Terebinten More? Das sind, wo diese zwei Berge sind, Fluch und Segen. Wird sogar verbunden eben mit ganz klaren Orten, mit klaren Bergen, wo man weiß, Segen und Fluch. So deute ich das so als ein Versuch, ein Konzept oder ein Gedanken, eine Idee greifbarer zu machen. Denn können Sie auch sagen, ach, was ist denn das? Ach, das wird doch nicht eintreten. Gehen wir einfach unseren Weg. Wenn ich nach links gehe, anstatt nach rechts, will ich ja nicht gleich tot umfallen. Und ist es ja auch nicht. Tun die Menschen ja nicht. Aber so der Versuch, das zu verorten, sichtbar zu machen für das Volk, dass es diese zwei Möglichkeiten gibt. Denn, Vers 31, ihr geht über den Jordan, um hineinzuziehen, das Land in Besitz zu nehmen, das der Herr, euer Gott, euch gibt. Da ist es wieder. Er gibt es euch. Nicht ihr nehmt es euch. Er gibt euch dieses Land. Nicht, weil ihr besonders seid. Nicht, weil ihr besonders gerecht seid. Nicht, weil ihr besonders aufrichtig seid. Sondern, weil er euch dieses Land gibt. Und ihr werdet es in Besitz nehmen und darin wohnen. Und so achtet darauf, all die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen zu tun, die ich euch heute vorlege. 12 Vers 1. Dies sind die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen, die ihr halten sollt, sie zu tun in dem Land, das der Herr, der Gott deiner Väter, dir gegeben hat, es in Besitz zu nehmen, all die Tage, die ihr auf dem Erdboden lebt. Ihr sollt all die Städte vollständig ausrotten, wo die Nationen, die ihr vertreiben werdet, ihren Göttern gedient haben, auf den hohen Bergen, auf den Hügeln und unter jedem grünen Baum. Und ihr sollt ihre Altäre niederreißen und ihre Gedenksteine zerbrechen und ihre Ascherim mit Feuer verbrennen und die Bilder ihrer Götter umhauen und ihr sollt ihren Namen von jener Stätte ausrotten. Das Volk lebt nicht in einem Vakuum. Das Volk Israel ist aus Ägypten ausgezogen und wir sind mit ihnen ja den Weg mitgegangen, um bestimmte Völker herumgegangen, um Edom, um Moab und Ammon. Nirgendwo sollten sie Völker stören oder Völker aufwiegeln, mit denen sie eigentlich in Frieden hätten zusammenleben sollen. Und auch wenn sie in das Land Kanaan ziehen, kommen sie ja nicht in ein menschenleeres Land, da sind Völker. Schon zu Zeiten von Abraham, von Isaac und Jakob waren dort Menschen. Und Abraham, Isaac, Jakob, sie haben alle in Frieden mit diesen Völkern auch gelebt. Aber Gott sagt, den Weg, den diese Völker gegangen sind und den Glauben, die Religion, die sie ausgeübt haben, diese Religion, dieser Glaube, der führt den Menschen in die Irre, der führt den Menschen in den Tod. Und das Volk hat den Auftrag oder die Aufgabe, diese Stätten, diese Anbetungsstätten zu zerstören. Aus heutiger Sicht, gefühlt auch für mich, als ich so den Text las, dachte ich mir, oh nein, aber diese Kunstwerke und diese geschichtlichen Bauten und all was damit ist, wie, das kann doch einfach nicht zerstört werden und kaputt gemacht werden. Es hat doch auch einen Wert an sich und für sich. Und das ist ja auch richtig. Doch ich habe dann für mich selber gemerkt, Klaus, du scheinst es dir nicht vor Augen zu führen, dass es sich da eben nicht um rein neutrale Kunstwerke handelt oder damals handelte, die es galt zu bewahren, damit die Nachwelt auch sieht, welche Möglichkeiten diese Völker erreicht haben, um sich künstlerisch zu äußern. Sondern hier ging es um bestimmte Arten von Religionsausübung, die verbunden war, zutiefst ja verbunden war mit diesen Orten, eben auf irgendwelchen hohen Bergen oder auf Hügeln oder unter irgendwelchen grünen Bäumen. Und da passierte ja etwas, was Leben bedrohte. Deswegen sollte es zerstört werden, damit es diese bedrohlichen, lebensverneinenden Religionen oder Kulte nicht weitergeführt werden. So schlimm es auch ist, dass dadurch womöglich künstlerisch wertvolle Bauten oder Äußerungen einer menschlichen Zivilisation damit auch gleichzeitig leider bedroht werden. Vers 4, den Herrn, euren Gott, dürft ihr nicht verehren, sondern ihr sollt die Städte aufsuchen, die der Herr, euer Gott, aus all euren Stämmen erwählen wird, um seinen Namen dort niederzulegen, dass er dort wohne, und dahin sollst du kommen. Und dahin sollt ihr eure Brandopfer bringen, eure Schlachtopfer, eure Zehnten und das Hebopfer, eure Hand und eure Gelübde und eure freiwilligen Gaben und die Erstgeburten, eure Rinder und Schafe. Und dort sollt ihr vor dem Herrn, eurem Gott, essen und euch freuen, ihr und eure Familien, an allem, was eure Hand erworben hat, worin der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat. Ihr dürft es nicht mehr so machen nach allem, wie wir es heute hier tun, dass jeder all das tut, was in seinen Augen recht ist. Also offensichtlich passiert hier etwas aus dem Blickwinkel der Religionsausübung, des Glaubens im Volk Israel. Bis dahin oder aus der Zeit Abraham, Isaak und Jakob hat der Einzelne, die einzelne Familie, der einzelne Clan sich einen Altar gemacht und an diesem Altar das Opfer gebracht, mit Gott gesprochen, angebetet. Und dieses Einzelne, dieses Verstreute, dieses zerstreute Anbeten, das findet oft scheinbar nicht mehr statt, sondern wird jetzt zusammengebracht an einen Ort. Es kann nicht mehr jeder das so tun, was in seinen Augen recht ist, sondern es wird zentralisiert werden. Denn ihr seid bis jetzt noch nicht zu der Ruhe und zu dem Erbteil gekommen, das der Herr dein Gott dir gibt. Seid ihr aber über den Jordan gezogen und wohnt in dem Land, das der Herr euer Gott euch erben lässt, und hat er euch Ruhe verschafft von all euren Feinden ringsum, dass ihr sicher wohnt, dann soll es geschehen. Die Städte, die der Herr euer Gott erwählen wird, seinen Namen dort wohnen zu lassen. Dahin sollt ihr alles bringen, was ich euch gebiete, eure Brandopfer und eure Schlachtopfer, eure Zehnten und das Hebopfer eurer Hand und all das Auserlesene, eure Gelübde, die ihr dem Herrn geloben werdet. Falls Sie mal nachlesen wollen, die ganzen Einzelheiten auch so zu den Opfern, drittes Buch Mose, da kommt es stark durch, oder da wird das alles beschrieben. Dritter Buch Mose, Kapitel 1, 2, 3, 4, 5, 6, da werden die einzelnen Opferarten nochmal genauer dargelegt, die jetzt hier erwähnt werden. Hier geht es ja nur um die Verortung. An einem Ort sollt ihr das bringen und diesen Ort wird Gott aussuchen. Und ihr sollt euch von dem Herrn, eurem Gott, freuen, ihr und eure Söhne und eure Töchter und eure Sklaven, eure Sklavinnen und der Levit, der in euren Toren wohnt, denn er hat weder Anteil noch Erbe mit euch. Das finde ich auch schön. Also wenn ihr dann zusammenkommt, an diesem Ort, den Gott auswählen wird, wo ihr opfert, dann ist es kein Ort der Trauer, sondern ein Ort der Freude. Es wird ja zweimal genannt, im Vers 12, aber auch in Vers 7. Ihr sollt euch freuen, ihr und eure Söhne und eure Töchter und eure Sklaven, eure Sklavinnen und der Levit, also der Priester, alle, die da zusammenkommen, sollen sich freuen. Hüte dich, dass du ja nicht deine Brandopfer an jeder Stätte opferst, die du siehst. Diese Zeit ist jetzt vorbei. Es opfert nicht mehr jeder, wo ihm gerade recht ist. Sondern wenn sie in das Land Kanaan kommen und dort ihre Ruhe haben und in dem Land wohnen, wird es einen Ort geben, zu dem sie kommen. Und dann wird nochmal in Einzelheiten beschrieben, wie und was sie essen sollen. Ich lese aber weiter ab Vers 28. Hab Acht und höre auf all diese Worte, die ich dir gebiete, damit es dir und deinen Kindern nach dir für ewig gut geht, weil du tust, was gut und recht ist in den Augen des Herrn deines Gottes. Wenn der Herr dein Gott die Nationen ausrottet, zu denen du kommst, um sie vor dir zu vertreiben, und du vertreibst sie und wohnst in ihrem Land, so hüte dich, dass du dich nicht verführen lässt, es ihnen nachzutun, nachdem sie vor dir vernichtet sind, und dass du nicht nach ihren Göttern fragst, indem du sagst, wie dienten diese Nationen ihren Göttern? Auch ich will es so tun. Da kommt nochmal so dieses Thema auf, was wir in Vers 2 und Vers 3 hatten, mit den Orten, an denen die Götter angebetet wurden. Nochmal Vers 2, ja, auf den hohen Bergen, auf den Hügeln, unter den Bäumen, unter jedem grünen Baum, und diese Altäre und die Gedenksteine und die Ascherim und die Bilder. Und sie sollen jetzt, wenn sie in dem Land sind, nicht so irgendwie auf die Idee kommen und so sich fragen, ach sag mal, wie haben die denn eigentlich so ihre Götter angebetet? Wie war denn das nochmal? Auch ich will es so tun. Da kommt wieder dieses Thema, bleibt doch bei eurem Gott, bleibt bei seinem Weg. Recht und Gerechtigkeit, das ist der Weg, den ihr gehen sollt. Dem Herrn, deinem Gott, sollst du so etwas nicht antun. Denn alles, was dem Herrn ein Greuel ist, was er hasst, haben sie für ihre Götter getan. Denn sogar ihre Söhne und ihre Töchter haben sie für ihre Götter im Feuer verbrannt. Und da, als ich das las, wurde mir noch mal deutlich, boah, Klaus, du denkst, wenn du an diese Altäre und an diese vielleicht Bauwerke denkst, hast du so Geschichte oder Kunst oder Kultur vor Augen. Aber da ging es nicht um Geschichte, Kunst oder Kultur, sondern da wurden alle Gräueln getan, die dem Herrn ein Gräuel sind. Da wurden ja sogar Menschen umgebracht. Und vielleicht wäre es schon gut, wenn man die Orte, an denen Söhne und Töchter im Feuer verbrannt werden, wenn man die vielleicht dann doch nicht irgendwie aufrechterhält, sodass man sie ganz schnell wieder in Betrieb nehmen kann. Vielleicht ist es dann doch wichtig, dass man diese Orte zerstört, damit sie nicht eben so naiverweise, ach so, wie war das denn nochmal? Wie haben eigentlich diese Nation ihre Götter angebetet? Ach, das sollten wir doch auch mal wieder so machen. Und dass der Weg dann nicht mehr zum Leben führt, wie das Gottes Absicht von Anfang an war, sondern dann zum Tod der eigenen Kinder, die verbrannt werden im Namen Gottes oder im Namen der Götter. Das ist der Grund, warum Gott sagt, diese Nationen sind an einen Punkt gekommen, an dem es eben nicht mehr weitergeht, weil sie sich selbst zerstören. Dieser Weg kann nicht weitergehen. Israel hat es nicht verdient, in dieses Land zu kommen. Sie haben keinen Anspruch auf dieses Land, weil sie so toll oder so gerecht oder so großartig gewesen wären. Sondern weil diese Nationen sind an einem Punkt gekommen sind, an dem sie sogar ihre Kinder umgebracht haben im Namen der Götter. Und das lässt Gott nicht zu. Und er sagt, diesen Weg sollt ihr nicht gehen. Und deswegen sollt ihr diese Altäre zerstören. Und deswegen soll auch nicht jeder von euch irgendwo anbeten, sodass vielleicht sowas nochmal passiert, sondern es wird zentral passieren. Damit Glaube zum Leben führt und nicht zum Tod. Das ist das, wie ich diese Texte verstehe. 13, Vers 1, das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr bewahren, um es zu tun. Du sollst zu ihm nichts hinzufügen und nichts von ihm wegnehmen, damit es zum Leben führt. Und nicht zum Tod. Und an dieser Stelle werden wir in der nächsten Glaubengeschichten-Episode weiterlesen. Viel Freude Ihnen beim Lesen, entweder alleine oder auch mit anderen zusammen. Wie gesagt, Sie haben das wahrscheinlich schon öfter von mir gehört. Ich ermutige Sie, dass Sie am besten mit mehreren zusammenlesen. Denn die verschiedenen Blickwinkel und Perspektiven helfen einem, den Text, die Geschichte besser zu verstehen. Man ist nicht alleine. Normal, wenn wir alleine sind, sehen wir eben nur einen Teil oder verstehen nur einen Teil. Und wenn wir zusammenfügen, dann entsteht ein größeres Ganzes und das bringt uns weiter. Viel Spaß, viel Freude dabei. Gottes Segen Ihnen. Bis zum nächsten Mal.